Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Kreuz gleich Herz. Ja, das kommt manchen vielleicht wie der Mathematikunterricht, wie so eine Gleichung vor. A gleich B mal C oder wie auch immer, und dann muss man da Variablen hin und her schieben. Also Kreuz gleich Herz. Das ist doch auf den ersten Blick erstmal seltsam. Was soll denn das sein? Wir wünschen uns ein schönes Wochenende. Wir wünschen Leuten, die was Schweres vor sich haben, viel Glück. Aber soll man den Leuten denn viel Schmerzen, viel Pech, ein furchtbares Wochenende wünschen? Kreuz hat doch was mit Schmerz zu tun, hat doch was mit Leid zu tun. Und Herz, das hat doch etwas mit schönen Gefühlen zu tun, mit Liebe, mit Zuwendung. Schauen wir doch mal, wie die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b das aufgelöst haben. Und ich werde mich immer wieder auch mal einmischen und das eine oder andere dann auch dazu noch auf unsere Situation beziehen und ergänzen.
Jesus wäscht Petrus die Füße. Hier sieht man, wie Petrus nicht möchte, dass Jesus ihn wäscht, da er denkt, dass es andersrum sein müsste. Er fühlt sich dabei komisch. Jesus versucht ihn zu überzeugen, da die anderen es auch gemacht haben. Nun will Petrus, dass er komplett gewaschen wird und nicht nur die Füße. Jesus meint, dass die Füße reichen.
Jesus wäscht Petrus die Füße. Es ist alles wieder in Ordnung. Jesus wäscht die Füße, weil er seine Nächstenliebe zu den Menschen zeigen will.
Das, was die Mädchen uns hier gezeigt und erzählt haben, das ist der Auftakt dieser Leidensgeschichte, dieser Passionsgeschichte. Wer im Orient unterwegs ist, der freut sich, wenn er irgendwo zu Gast ist, am Anfang die Füße gewaschen bekommt. Das ist so ungefähr wie bei uns an einem heißen Tag, vielleicht mit Gartenarbeit, dann irgendwann reinzugehen und zu duschen und es sich gut gehen zu lassen. Und daran ist eine ganze Menge bemerkenswert, vor allem aber, dass Jesus es ist, der seinen Jüngern die Füße waschen will. Und ich finde, die Mädchen haben es ganz toll dargestellt, ja, diesen Petrus, der erst gar nichts will, der dann alles will und dann das bekommt, was Jesus ihm geben will. Nämlich diese liebevolle Zuwendung, dieser Dienst, den normalerweise nur ein Diener, ein Knecht, ein Untergebener durchführt. Deswegen ja auch diese Abwehr. Und Petrus ist begeistert, dass Jesus das tut, als er merkt, wie wichtig das ist. In fast dem gleichen Zusammenhang sagt Jesus, niemand hat größere Liebe, der sein Leben für seine Freunde gibt. Ja, es gehört auch dazu, dieser Liebe Ausdruck zu geben durch Verzicht, auch durch Leiden, auch durch Not hindurch. Auch wenn das gerade uns quersteht und wenn wir das gar nicht so wollen. Die Jünger mussten das, ich denke wir auch, erstmal lernen, dass Leiden und Liebe zusammengehören. Und so wendet sich Jesus noch einmal, bevor sein Leiden und Sterben losgeht, in Liebe seinen Jüngern zu. Und er sagt, nehmt euch ein Beispiel an mir, macht so wie ich. Geht den Weg des Dienens.
Die Vorhersage der Verleugnung des Petrus. Jesus sprach zu seinen Jüngern: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben:
Wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich doch mich niemals ärgern.
Heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben.
Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen.
Alle Jünger sprachen,
so werden wir dich auch nicht verleugnen.
Petrus verleugnet mehrfach, Jesus zu kennen. Petrus saß draußen im Hof, als eine Magd zu ihm trat und sprach,
du warst doch auch bei Jesus aus Galiläa.
Petrus aber leugnet diese Aussage.
Ich gehöre nicht zu Jesus und weiß nicht, was du meinst.
Petrus lief in die Torhalle hinaus. Dort sah eine andere Bedienstete ihn und sprach,
du warst doch auch bei Jesus von Nazareth.
Petrus leugnete wieder und sprach,
ich schwöre, ich kenne diesen Menschen nicht.
Bald danach traten die Leute zu Petrus und sagten,
du bist ganz sicher einer von denen, denn deine Sprache verrät dich.
Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor sich,
ich kenne den Menschen nicht.
Da dachte Petrus an das, was Jesus zuvor zu ihm gesagt hatte, und ging hinaus und weinte verbittert.
Wie schön wäre das alles, wenn Petrus hier mutig gewesen wäre. Natürlich kann man sich das gut vorstellen. Er hat von Jesus die Füße gewaschen bekommen und nun soll er daraus etwas mitnehmen. Er soll es lernen und er soll selber eigene Schritte gehen, zu Jesus stehen. Aber jetzt müssen wir uns auch klar machen, das ist eine Situation, in der die Jünger schon alle geflohen sind. Die sind schon weg, die Jünger. Und Petrus ist noch da, mit einigem Abstand. Und dann verleugnet er seinen Herrn, obwohl er, und wir haben den Kontrast gerade so klar gesehen, obwohl er doch gesagt hat, ich werde immer zu dir stehen. Ich werde immer an deiner Seite sein. Nichts kann uns irgendwie trennen, da passt kein Blatt Papier zwischen uns. Mich erstaunt am allermeisten, dass uns die Jünger diese Geschichte überliefert haben. Die ist doch kein Ruhmesblatt. Das ist eine Geschichte des Versagens. Wir haben gerade eben den Schluss gehört, ja? Der Petrus weint bitterlich, er weint verbittert. Diese Enttäuschung über sich selbst. Jesus hat sich ihm so freundlich zugewandt. Und jetzt ist er nicht mehr in der Lage, zu seinem Herrn zu stehen. Aber diese Geschichten vom Versagen, vom Hinfallen, die gehören in der Bibel auch mit dazu. Die sind ganz wichtig. Denn wir lesen in der Bibel die Geschichten, die auch wirklich so sind und die auch so geschehen sind. Die Bibel kippt da keinen Zuckerguss drüber und macht das alles wunderbar und zuckersüß. Nein, das Versagen gehört zu unserem Leben mit dazu und es wird nicht besser, wenn wir es verschweigen. Später wird Petrus nochmal auf die Frage, Jesu, hast du mich lieb? Antworten, ja, Herr, ich habe dich lieb. Petrus bekommt nochmal seine Chance. Und deswegen ist es wichtig, dass bei Jesus Vergebung ist, Neuanfang möglich ist. Den braucht der Petrus, ganz offensichtlich. Und diesen Neuanfang bekommt er auch.
Jesus oder Barabbas freilassen. Auf dem Bild kann man das Volk Barabbas und Jesus sehen. Das Volk soll darstellen, wie sie auf Jesus zeigen und wollen, dass sie ihn kreuzigen. Die Frage ist, wen sollen sie freilassen? Den Mörder Barabbas oder Jesus, der sich als Christus ausgibt?
Das Volk trägt Augenbinden, weil Jesus die Menschen vor der Blindheit heilen konnte. Jedoch waren ihre Herzen nicht geheilt. Sie wollten lieber Barabbas, den Mörder, freilassen, als Jesus zu glauben, dass er der Christus ist. Durch ihren Unglauben haben sie entschieden, Jesus kreuzigen zu lassen.
Da antwortete nun der Statthalter und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen von beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus. Sie sprachen alle, lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen.
Jesus oder Barabbas, was für eine Alternative. Barabbas, ein Schwerverbrecher, er wird mehrere Menschen auf dem Gewissen haben. Eine mindestens zwielichtige, gefährliche Gestalt. Also den wollen sie nicht durch Gunzenhausen des Nachts spazieren haben. Und das denkt der Pilatus sich auch, ja, dass er sich sagt, also freiwillig werden die den doch nicht freilassen. Die werden Jesus sehen, die werden sagen, ach komm, lass Jesus frei. Und wir sehen hier aber, und ich habe das nochmal etwas vergrößert, wir sehen hier, die Mädchen haben das auch gerade angesprochen, ja, mit verbundenen Augen, mit Blindheit geschlagen. Und sie zeigen auf Jesus, kreuzige ihn. Ja, wir blicken hier in die Abgründe unseres menschlichen Lebens. Wir sind zu Dingen fähig, wozu wir bei Licht besehen uns niemals gedacht hätten, dass wir das tun könnten. Und diese Abgründe, die gehören auch mit dazu. Jesus geht hier einen Weg, der nicht nur einfach von Menschen ihm aufgelastet wird, von Pilatus oder von dem Volk. Nein, er geht hier den Weg, den ihm der Vater gesagt hat, dass er ihn gehen soll. Aber es gibt auch eine ganz klare Beteiligung dieser Menschen, die Jesus ans Kreuz bringen und die seine Liebe, seine Zuwendung missachten.
Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere. Eine auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.
Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jüngern, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, »Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn.« Dann wandte er sich zu den Jüngern und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesus zu sich und sorgte von da an für sie.
Jesu Weg zum Kreuz ist ein Weg des Leidens, der Schmerzen und der Verspottung. Das ist auch auf diesem Ausschnitt aus dem Film Die Passion Christi zu sehen, der dieses Ereignis besonders brutal zeigt und schildert. Und wir haben gerade von dem gehört, dass Jesus sich noch in der Todesstunde, noch am Kreuz, um die kümmert, die jetzt da bleiben. Um die Frauen, die um ihn trauern und auch um Johannes.
Die beiden kreuzigten neben Jesus. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Einer der Verbrecher beschimpfte Jesus, ob er nicht der versprochene Retter sei.
Kannst du uns nicht alle retten? Zeig doch mal, was du kannst.
Der andere wies ihn zurecht und sagte,
Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist genauso wie ich und Jesus zum Tode verurteilt. Allerdings ist Jesus unschuldig. Wir beide leiden hier an unserer gerechten Strafe.
Der eine Verbrecher sprach zu Jesus:
Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.
Jesus antwortete: Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir in Gottes Reich kommen.
Und auf dem Bild könnt ihr nochmal die beiden Gekreuzigten mit Jesus erkennen. Zugleich im Vordergrund die trauernde Mütter.
Zwei Männer um Jesus mit dem gleichen Urteil, Todesstrafe am Kreuz. Eine ganz besonders brutale Hinrichtungsmethode für Menschen, die schwerste Verbrechen begangen haben. Und doch sind die beiden so grundunterschiedlich. Der eine spottet und der andere merkt, das ist meine Chance. Dieser Jesus hängt unschuldig da und er stirbt auch für mich. Und zu seinen letzten Worten gehört diese Bitte: Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus macht ihm die Zusage: Ja, du wirst mit mir im Paradies sein. Was für gegensätzliche Menschen. Und was für eine Möglichkeit, die dieser Mann ergreift. Der Evangelist Lukas schildert uns diese Situation ganz besonders und die Schülerinnen haben es hier dargestellt, dass wir auch diesen Kontrast und auch die Frauen und die Kreuze so anschaulich sehen können. Lukas stellt uns vor die Frage: Wer bin ich denn? Bin ich der, der spottet und Jesus ablehnt? Oder bin ich der, der sagt: Jesus, ich brauche dich? Hier steht der Hauptmann unterm Kreuz nach vollbrachter Tat. Ich lese mal die Sprechblase vor. Wollen wir mal sehen, ob er wirklich Gottes Sohn ist?
Wir stellen euch das Markus Kapitel 15, Vers 33 bis 39 vor. Dieses lautet: Jesus stirbt, Bekenntnis des römischen Hauptmanns. Währenddessen wird der Himmel dunkel. Jesus hat starke Schmerzen und ruft: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf beiden Seiten neben ihm sind zwei weitere Verbrecher, welche am Kreuz hängen. Der eine verspottet ihn, während der andere sich bei ihm entschuldigt. Jesus ruft nach Elia. Als er das tut, kommt der Wachtmeister mit einem Stecken, auf dem ein Schwaben mit Essig steckt, und befiehlt Jesus, es zu trinken und zu sehen, ob Gott wirklich kommen würde, um ihn zu retten. Doch Jesus schreit nur und stirbt. Der Himmel teilt sich in zwei Hälften und seine Seele kommt in Gottes Reich, wo er von Gott empfangen wird. Der Hauptmann, welcher ihn zuvor gequält hatte, erlebt alles mit und bekennt, dass er wirklich Gottes Sohn war.
Machen wir uns nichts vor. Dieser Hauptmann, das ist jemand, der die Kreuzigungskompanie befiehlt. Da werden jeden Tag mehrere Menschen hingerichtet. Das ist deren Handwerk und Geschäft. Raue, brutale Männer. Und er, ausgerechnet er ist es, dem unter dem Kreuz des gerade verstorbenen Jesus klar wird, der war wirklich Gottes Sohn. Was für ein Bekenntnis eines Mannes, der nun wirklich keinen offenbaren Zugang zu Jesus hatte, der aber hier ganz offenbar im Herzen angerührt ist und weiß, dieser Jesus, in dem kommt Gott zu uns.
Auf dem Bild sieht man die Auferstehung von Jesus.
Ja, die Mädchen haben uns hier vorgestellt, wie die Sonne aufgeht, der Stein vom Grab weggerollt ist und Jesus auferstanden ist. Das ist das, was Jesus angekündigt hat und doch keiner auf seinem Plan und auf seiner Rechnung hatte. Es sind die erstaunten Frauen, die wir hier am Grab sehen, die erschrocken sind darüber, dass der Stein weggerollt ist und dass das Grab leer ist. Die Frauen, die dem Auferstandenen begegnen und die diese Gewissheit als erste bekommen, er lebt. Wir haben ihn selbst gesehen. Und die Männer brauchen dann noch ein bisschen länger und sie sind erstmal gar nicht bereit, sich auf das einzulassen, was die Frauen ihnen da berichtet haben. Jesus ist auferstanden. Es braucht eine ganze Weile und mein Namensgeber, der Thomas, braucht auch erst eine eigene Begegnung. Der glaubt nicht mal seinen Kameraden im Jüngerkreis, dass Jesus auferstanden ist, sondern will Jesus selber sehen. Er will ihn sogar selber ertasten. Das zeigt mir übrigens, dass die Jünger damals nicht so überschwänglich gläubig und begeistert waren, dass sie das alles schon erwartet haben. Ganz im Gegenteil. Ich habe den Jugendlichen gestern Abend noch die Geschichte von den Emmaus-Jüngern erzählt, die unterwegs sind nach Emmaus und traurig und verbittert sind darüber, dass Jesus gestorben ist und dass er nun nicht mehr da ist. Der Auferstandene begegnet diesen Menschen, den Frauen, den Jüngern, und auch dem ganzen Kreis von Menschen, die ihn ja gehört und gesehen haben. Wir würden heute hier nicht Gottesdienst feiern, wenn das nicht geschehen wäre. Wir würden maximal Jesus Gedächtnisfeiern halten und sagen, Mann, was war er doch für ein guter Mensch. Und so sollten wir es auch machen. Jesus lebt und deswegen lohnt es sich, zu ihm zu beten. Jesus lebt, deswegen war das genau das Richtige, was der Mann am Kreuz gesagt hat, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und wenn wir so heute nochmal zurückblicken auf diese Ereignisse, von der Fußwaschung bis hin zur Auferstehung, dann soll uns eines nochmal klar und vor allem gewiss werden, dieser Jesus, der auch heute lebt, der will auch in unser Leben kommen. Und wohl dem, der mit dem Mann am Kreuz sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wohl dem, der nicht spottet und sich ihm verschließt und verloren geht, sondern wohl dem, der an Jesus glaubt und ihm vertraut.